Herzlich willkommen, Klaus. Vielen lieben Dank. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Daher bleiben wir gerne dabei, auch während des Interviews. Stell dich gerne in eigenen Worten mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, erstmal auch vielen Dank, da wir uns jetzt gerade auch erst kennenlernen. Also danke für die Einladung, danke dir, Philipp, danke auch Tonka. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen und sind ja so thematisch die Fragen von Care and Healing von unserem Studienprojekt aufgetaucht, vielleicht auch noch weitergehende Fragen, was zum Beispiel die Fragen von Heilung angeht. Und den spirituellen Faden dabei zu halten. Ja, wenn ihr mich fragt, mich vorzustellen, ist ja immer nicht so leicht, sich jetzt selber vorzustellen. Also mein voller Name ist Klaus-Dieter Platsch und ich gehe mal jetzt mehr aufs Berufliche. Ich bin also Arzt von Beruf, Internist genauer gesagt, und habe neben dem Internisten dann einfach aus einer inneren Notwendigkeit mich immer weiter fortgebildet. Bin zusätzlich Psychotherapeut, habe dann chinesische Medizin studiert, habe auch viele Jahre, also eigentlich Jahrzehnte, auch chinesische Medizin unterrichtet. Und dann kam als wesentlicher roter Faden noch die Begegnung mit meinen spirituellen Lehrern dazu. Und das geht so seit Mitte der 80er Jahre. Und da ist natürlich eine interessante Mischung dabei entstanden zwischen, also in den Welten von Schulmedizin, von chinesischer Medizin, also auch energetische Aspekte von Medizin, über die Psychotherapie bis hin zur Spiritualität. Und das kennzeichnet eigentlich die Arbeit meiner letzten 30, 35 Jahre.
Das finde ich super spannend, weil das ganz viele verschiedene Bereiche und Herangehensweisen sind. Also die klassische Medizin, dann Komplementärmedizin vielleicht. Also ich weiß nicht, ob man chinesische Medizin als generell als komplementär bezeichnen würde im Westen vielleicht. Und dann eben noch die Psychotherapie, also dann wirklich Heilung auf verschiedensten Ebenen. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass ja auch Heilung generell ein Thema ist. Vielleicht ein anderer Blick auf Heilung. Du hattest gerade ganz kurz spirituelle Lehrer erwähnt. Da wollte ich noch mal kurz nachfragen, inwieweit deine eigene Praxis da so mit einfließt und wer so die Lehrer sind oder aus welchem Bereich vielleicht die Lehrer so kommen.
Ja, selbstverständlich ist das auch eine Praxis, die ich in meinem Leben integriert habe oder andersherum, das ist eigentlich mein Leben. Und ich bin in den 80er Jahren einer westlichen Sufi-Meisterin, Frau, also Irina Twiggy, begegnet und bin dort auch sehr innerlich verbunden und verwurzelt. Bin aber in der Weise nie diesen klassischen Weg dann weitergegangen, sondern habe immer das Bedürfnis gehabt, auch diesen spirituellen Hintergrund wirklich zu erweitern und oder weit zu halten, sagen wir lieber so, weil die Essenz in allen spirituellen Wegen ist für mich immer dieselbe. Ich war auch sehr inspiriert durch die chinesische Medizin vom Daoismus. Ich habe sehr viel mit Lao Tzu und Mengzi von den Daoisten gelernt und das floss auch immer in meine Bücher, die ich geschrieben habe, auch mit ein und auch in meinem innersten Erleben. Also für mich ist die Spiritualität auch eine Weite, das hat was mit Weite und Öffnung zu tun, und zwar mich dem tiefsten oder essentiellsten zu öffnen.
Vermutlich ging dein Werdegang so, dass du erst die westliche Medizin gelernt hast und vielleicht dann auch schon praktiziert hast und dann übergegangen bist zu den anderen Bereichen. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich möchte noch mehr machen und noch mehr lernen und noch weitere Aspekte mit reinnehmen?
Für mich, ich denke, für jeden, der in einem Heilberuf arbeitet, steht eigentlich ganz vorne an das Wohl der kranken Menschen, also des Menschen, der Hilfe braucht. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Und ich kam dann immer mehr in Fragen hinein, Das Wohl ist ja nicht nur auf der Ebene von Symptomatik, von Krankheitssymptomen körperlicher oder psychischer Natur. Das geht ja viel weiter. Für mich ist Gesundheit nur ein Ausschnitt von dem, wo sich der Mensch auch als heil oder ganz empfinden kann. Also da müssen wir auch unterscheiden, oder ich unterscheide da zwischen Gesundheit und Heilung oder Heilsein. Und für mich als Aufgabe hat sich immer mehr herausgestellt, dass mir das Anliegen, also dass der Mensch sich in sich wieder eine Integrität hat, in sich wieder sich ganz finden kann, immer höchste Priorität gehabt. Und dazu braucht es einfach auch andere Zugänge als nur den schulmedizinischen Zugang. Wenn wir schauen, selbst die WHO sagt ja, es geht um das Körperliche, um das Psychische und um das soziale Wohlbefinden. Und es gibt sogar die Erweiterung, die jetzt nicht offiziell inzwischen noch nicht Lesart ist, aber auch das spirituelle Wohlbefinden. Das heißt, ein Mensch ist in sich eine ganze integrierte Persönlichkeit. Und wenn jemand zum Beispiel Krankheitssymptome hat, jemand hat Schmerzen, dann ist es schon Aufgabe des Arztes, sich darum zu kümmern und zu gucken, wo die Ursachen sind. Und gleichzeitig aber auch, und da wird es spannend für all diejenigen, die gar nicht gesund werden können, wie zum Beispiel Menschen, die chronisch krank sind oder Menschen, die Erkrankungen haben, die zum Tode führen werden. Wie kann man ihnen dann helfen? Und die schulmedizinische Antwort ist ja oft, wir können ihnen jetzt nicht mehr helfen. Dasselbe ist ja oft, wenn ein Patient mit Symptomen kommt und alle Befunde sind in Ordnung, man hat das Labor gemacht, man hat bildgebende Verfahren gemacht, alles, was schulmedizinisch möglich ist. Und dann kriegt man als Patient, der da mit einem Anliegen kommt, gesagt, tut mir leid, alle Befunde sind in Ordnung, sie haben nichts, sie sind gesund. Und da muss es ja noch eine andere Ebene sozusagen geben. Und die Ebene des Leidens beispielsweise wird in der gängigen Medizin nicht sehr beachtet, sondern als nur sehr subjektiv auf den Patienten zurückgeschoben. Aber ich denke, auch unsere Aufgabe als Ärztinnen und Ärzte oder als Menschen überhaupt in den Heilberufen ist es, auch da mit einem Mitgefühl und mit Hilfen und Unterstützung dabei zu sein.
Ich bin sehr oft auch bei Freunden von mir, auch in dem Alter und auch bei meiner Mutter, dass man kann, also sie leidet von, sie hat bestimmten Symptomen und man sagt, okay, also die Ärzte sagen, wir können ihnen organisch nichts anweisen, sie sind gesund, aber sie sagt, mir geht's schlecht und dann sagen sie, ja, das ist psychosomatisch. Ist das denn Antwort von der von viele, was man eigentlich nicht verstehen kann. Und deswegen ist es auch lieber an Therapie zu schicken. Und so fühlen sich zum Beispiel auch ganz viele nicht ernst genommen von den Ärzten. Wie geht man damit um? Was würdest du dazu sagen?
Das ist leider so, genauso wie du sagst, Tonka. Und es ist oft wie der Notausgang, den Ärzte oder Ärztinnen manchmal wählen, weil sie selber nicht mehr weiter wissen. Und dann wird man sehr schnell auch auf die psychische Ebene geschickt. Und wenn das dann psychosomatisch ist, dann ist man irgendwie aus dem Schneider, weil um die Psyche muss man sich ja selber kümmern oder du gehst halt zum Psychotherapeuten. Also das ist ja ein bisschen auch die Schizophrenie, dass wir in der Medizin diese Aufspaltung in diese vielen Disziplinen haben und jeder immer nur seine eigene oder ihre eigene Disziplin sieht. Und ja, das ist nicht mein Bereich, da musst du zum HNO gehen. Ja, nein, da ist das, da musst du zum Psychologen gehen. Oder geh da mal zum Gastroenterologen. Und ich meine, das ist ein Mensch, der krank ist, in dem all diese Phänomene zur gleichen Zeit stattfinden. Und wer schaut dann eigentlich das Ganze mal zusammen? Das ist eigentlich Aufgabe der Hausärztinnen und Hausärzte normalerweise, aber auch die sind überfordert, weil sie oft auch nur in der somatischen Ausbildung zu Hause sind. Und ich finde das manchmal auf die, das auf die Psychosomatik zurückzuschieben, wie ein Alibi. Das hat Alibi-Funktion. Und es werden ganz viele andere Fragen gar nicht behandelt. Für mich ist eine der wichtigsten Eingangsfragen, wenn ich einem Patienten gegenüber sitze, was denken Sie denn, was womit Ihre Erkrankung oder Ihre Symptome zu tun haben? Und dann kommt ganz viel, sehr häufig, sehr viel. Und Patienten und Patientinnen sind ja für sich die Experten. Wir sind die medizinischen Experten oder die psychologischen Experten, aber die Patienten sind für ihr Leben die Experten. Und sie zu befragen mit ihrem Wissen über sich selbst, halte ich für sehr zentral. Und dann kommen oft Schlüsselerlebnisse, dann kommen Hinweise, ja, mir geht's schlecht seit der Trennung von meiner Frau oder meinem Mann, oder da ist jemand gestorben oder da ist eine schwierige finanzielle Situation aufgetreten und seitdem habe ich die Magenprobleme etc. Also das ganze Umfeld, das psychologische, das soziale Umfeld spielt eine große Rolle. Aber genauso auch das Spirituelle kann eine große Rolle spielen. Ich habe nicht einmal nur Patienten gehabt, die in einer spirituellen Krise waren, die sich auch auf einer körperlichen Ebene ausgedrückt hat. Ganz besonders häufig kommen dann auch Herzprobleme zustande, also zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Einfach weil eine innere Sinnkrise, also eine tiefste Herzensangelegenheit, sie berührt, wo sie in einem Konflikt stehen und keinen Ausweg mehr finden. Und dann reagiert das ganze System.
Und wenn man auch so zum Beispiel von diesen Menschen ein Freund ist und einer Bekannte ist und wenn zum Beispiel mir gesagt wurde, ja, mir wurde gesagt, das ist psychosomatisch und die nehmen mir nicht ernst. Was könnte ich dann, wie kann ich auch als Außenstehende ein bisschen eine Person empfangen?
Hängt natürlich von einem selber ein Stück weit auch ab, ob man sich damit abspeisen lässt. Entweder direkt bei dem, der es sagt, es ist psychosomatisch, mal genau nachzufragen, was er dann eigentlich damit meint und was vielleicht auch Wege daraus sein könnten. Und wenn Sie den Verdacht haben, es ist psychosomatisch, warum fragen Sie mich dann nicht eigentlich nach diesem oder jenem auch noch, was ja vielleicht eine Rolle spielen könnte? Also da bräuchte man ja vielleicht auch mehr Zeit. Ich denke, was kann man tun? Man kann sich vielleicht einen anderen Arzt suchen oder eine Ärztin oder man geht zu jemand anders, vielleicht auch zu einem Heilpraktiker oder jemand, der ein tieferes Verständnis für diese Fragestellung hat. Und ganz viele wenden sich ja auch in diesen Situationen dann tatsächlich auch der Komplementärmedizin zu. Und was ja auch gut und richtig ist. Es muss nicht die chinesische Medizin sein, die in sich ein geschlossenes Medizinsystem darstellt. Es können auch andere Zugänge sein. Und die meisten Menschen, die die Komplementärmedizin suchen, finden dann bei den entsprechenden Therapeuten oder Ärzten auch immer ein offenes Ohr. Denn zur Komplementärmedizin gehört einfach auch das Zuhören, gehört auch nach weiteren Wegen zu suchen und sich nicht nur auf dem einen Boden von Schulmedizin zu bewegen. Und an der Stelle möchte ich gerade aber nochmal unterstreichen, dass ich keineswegs ein Kritiker der Schulmedizin bin in der Weise, sondern ich die Schulmedizin sehr hoch halte. Aber auch, wir müssen wissen, wofür sie gut ist und wo sie nicht mehr weiterführt. Und dann entsprechend ein Arzt oder ein Therapeut, eine Therapeutin, die sich auskennt mit den unterschiedlichsten Ebenen von Erkrankungen, von Medizinsystemen, von Komplementärmedizin, von meinetwegen auch Meditation und Achtsamkeit, die können dann vielleicht auch eine oder andere Tür hinweisen, wo ein Patient dann gut aufgehoben ist und weitergehen kann.
Du hattest gerade in so einem Nebensatz erwähnt, dass beispielsweise die chinesische Medizin ein geschlossenes System ist. Und da habe ich mich auch schon mal gefragt, wie ist das, wenn ich beispielsweise zu einem, also zu einem westlichen Arzt gehe und dann parallel noch zu jemandem beispielsweise aus der TCM. was ja für sich eine eben geschlossene Sache ist, ein geschlossenes System. Und kann es sein, dass es dann so Wechselwirkungen gibt, die dann eigentlich kontraproduktiv sind? Also müsste ich dann in dem einen System bleiben?
Nicht zwangsweise. Es kann manchmal kollidieren. Also wenn, also fangen wir so an, die chinesische Medizin als Beispiel ist ja eine Medizin, die energetisch denkt und arbeitet. Also geht es ja um den Fluss der Lebensenergie, wir nennen das ja Qi. Und dieser Fluss der Lebensenergie fließt in den Meridianen, aber auch im ganzen Körper, auch in den Organsystemen. Und viele Symptome entstehen, wenn dieser Energiefluss nicht richtig laufen kann. Also wenn es zu Stagnation von Energie kommt oder wenn es zu Defiziten kommt oder Überschussreaktionen etc. Da hat die chinesische Medizin halt ihre eigenen Antworten drauf, nämlich energetische Antworten. Wenn gleichzeitig eine westliche oder schulmedizinische Behandlung parallel läuft, dann stört es primär nicht die energetischen Abläufe. Und dennoch kann es manchmal sein, dass wir, angenommen, es werden schwere oder starke Medikamente genommen, die zum Beispiel den Einfluss, einen Einfluss auf den, auf die Energie haben, dann kann es zu Problemen kommen. Ich nenne mal ein typisches Beispiel. Wir haben sehr häufig, ich habe das oft im rheumatischen Formkreis, also bei Rheumaerkrankungen gesehen, dass initial Medikamente aus der Schulmedizin eine Rolle gespielt haben. Und eine große Gruppe von Medikamenten sind Antibiotika, die eine entsprechende Rolle haben. Antibiotische Medikamente haben eine Wirkung, wenn man sie energetisch betrachtet, dass die Antibiotika runterkühlen, also den ganzen Organismus runterkühlen. Das ist wie nur eine andere Beschreibung, die wir sehen, dass wenn wir Antibiotika nehmen zum Beispiel und jemand hat Fieber, dass das Fieber runtergeht. Ne? Die westlichen Mediziner, jetzt geht runter, weil die Bakterien jetzt bekämpft sind. Die chinesische Medizin sagt, es geht runter, weil wir mit dem Antibiotikum ein Mittel haben, was kühlt. Das sind wie unterschiedliche, zwei unterschiedliche Sichtweisen, die beide für sich stimmen. Ja. Der Punkt ist jetzt, wenn wir häufig Antibiotika nehmen, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal eine der oft vorkommenden Erkrankungen, wie eine Sinusitis, also eine Nebenhöhlenentzündung. Und es gibt eine Menge von Menschen, die leiden unter chronischen Nebenhöhlenentzündungen. Oder nehmen wir Blasenentzündung. Es gibt eine Menge, die leiden unter chronischen Blasenentzündungen. Und wenn man da genau reinschaut, dann haben diese Patientinnen und Patienten oft Serien von Antibiotika in den letzten Jahren gehabt. Immer und immer und immer wieder. Und diese Antibiotika kühlen genau den Energiefluss in dem erkrankten Gebiet. Und dann haben wir ein Problem. Also da muss man dann wiederum ganz anders rangehen.
Wie geht man damit um? Also so wirklich für jeder individuell oder gibt es einfach auch immer wieder die gleichen, für den Kühlung brauchen wir etwas, irgendwas, was auch Wärme bringt?
Ja, natürlich. Also es wird sowohl mit chinesischen Arzneimitteln, also sprich mit Kräuter, in der Regel sind es Kräuterbehandlungen, aber auch Wärmebehandlung in der chinesischen Medizin. Das ist zum Beispiel ein Moxa-Kraut verbrannt auf bestimmten Punkten. Das sind Therapien, die in der chinesischen Medizin angewandt werden. Aber mir wäre es wichtig, weil da sind wir wieder in diesem Aufsplitten, nämlich da ist die westliche Medizin und da ist die chinesische Medizin. Letztendlich ist es ja ein Mensch und letztendlich ist es auch eine Medizin. Wie kommen wir dann dahin, dass wir das nicht mehr so getrennt halten? Also in mir als Person, die ich die Chance hatte, diese vielen Aspekte kennenzulernen, kann das alles in einem zusammenfließen. Also es braucht eigentlich eine Wiedereingliederung des energetischen Verständnisses in unsere westliche moderne Medizin. Es ist etwas, was wir eigentlich in unserer eigenen Kultur hatten. Die ursprüngliche abendländisch-westliche Medizin, sprich bei den alten Griechen, hatte dieses Verständnis. Die war eine energetisch orientierte Medizin, die wusste auch was über Kühlung und über Wärme etc. Sie hat im Übrigen eine fast identische Ausrichtung und Ausprägung wie die chinesische Medizin gehabt. Das ist sehr spannend, mit denselben Prinzipien in der Diagnostik, in der Therapie. Also wir haben in der eigenen Kultur, in den eigenen Wurzeln ein Energieverständnis. Nur ist das in der Weiterentwicklung der Moderne verloren gegangen. Und je mehr wir sozusagen eine korpuskuläre Physik, eine korpuskuläre Medizin damit entwickelt haben. Korpuskulär heißt, dass wir einfach auf der Atomebene argumentieren, auf der Ebene von Materie. Ist das als das modernste und als das neueste Erkenntnisse sozusagen nach vorne getreten und alles andere wurde zurückgelassen und vergessen und oder als obsolet betrachtet. Was wir heute brauchen, ist wieder eine Renaissance alten Verständnisses. Nicht, dass wir zurückkehren und die Medizin der Alten machen, sondern dass wir das, was sie gut gekonnt haben, was wir verlernt haben, wieder integrieren zu uns. Und das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, die ich schon lange auch in den Ausbildungen Menschen gemacht habe. Wenn Leute zu mir in eine Ausbildung wie heilende Medizin gekommen sind, sehr viele Ärzte, Ärztinnen oder andere Menschen von Heilberufen. Es war eine zweijährige Ausbildung, wo es darum ging, solche Inhalte, auch die energetischen Inhalte wieder hineinzubringen, ein Verständnis zu bekommen für die Ganzheit des Menschen, ein Verständnis zu bekommen, dass zur Ganzheit auch die Spiritualität gehört und dass wir uns innen wieder öffnen können und ganz achtsam und Aufmerksamkeit auf unser Gegenüber sein können, um ihn oder sie voll erfassen zu können, nicht nur mental, sondern auch vom Herzen her. Das sind einfach für mich zentrale Dinge geworden und die ich dann auch in diesen Ausbildungen weitergegeben habe. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch den Link zu dem zu dem Thema, nämlich von Curing and Healing. Es gab einen Punkt, wo ich gemerkt habe, dass die Menschen, die also in eine größere Perspektive von Medizin, in eine ganzheitliche Perspektive von Medizin eintreten wollen, dass die Menschen, die da gekommen sind, oft schon gestandene Ärztinnen, Ärzte und Menschen, Krankenschwestern, Physiotherapeutinnen und so weiter, die kamen. Und die waren halt 40, 50 Jahre in etwa im Durchschnitt. Und das war eine sehr schöne und sehr tiefe Arbeit. Und dann kam ein Punkt, wo ich im Rahmen auch eines Buches, was ich geschrieben hatte, nämlich das Buch heißt Die Medizin heilen, das ist nicht das letzte, das vorletzte, hatte ich mich sehr damit auseinandergesetzt, wie heilen wir eigentlich die Defizite unserer modernen Medizin? Und da war mir sehr klar geworden, dass wenn wir etwas wirklich substanziell und Nachhaltiges kreieren wollen, dann ist es notwendig, sich an die junge Generation zu wenden. Nämlich an diejenigen, die jetzt zum Beispiel Medizin studieren oder die ihren Bachelor oder Master in Physiotherapie oder sowas machen. Und daraus ist eigentlich dann Caring and Healing entstanden. Also die Prinzipien der Betrachtung sind dieselben wie in der heilenden Medizin. Nur, dass ich mich in Caring and Healing jetzt an die junge Generation gewandt habe. Und wir haben jetzt gerade einen neuen Studiengang wieder angefangen. Das ist jetzt der 5. seit 2016. Und wir haben in diesem Studienjahr jetzt 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die sind im Durchschnitt ungefähr so Mitte 20. Wir haben einige Nicht-Medizinstudierende dabei, was ich sehr gerne habe, zum Beispiel Leute, die aus der Physiotherapie oder aus der Osteopathie kommen. Wir haben auch eine etwas ältere Ärztin dabei, was ich auch sehr schätze, weil ich ganz gern diese Synergie zwischen Jung und Alt auch wirklich gut finde und auch nutzen kann. Wir können voneinander lernen. Und so ist eigentlich das Care and Healing entstanden. Und der zweite Punkt ist, nicht nur die junge Generation hineinzunehmen, sondern auch in das Establishment hineinzukommen. Sprich, wie kommen wir eigentlich mit diesen Inhalten auch hinein in die Universitäten, da wo Medizin unterrichtet wird. Also war ein zweiter wichtiger Punkt, wie können wir sozusagen uns in der akademischen Welt integrieren? Und insofern habe ich dann Care & Healing in Zusammenarbeit zunächst mit einer Hochschule in Berlin gebracht. Und wir haben mehrere Jahre mit dieser Hochschule in Berlin zusammengearbeitet. Die haben den Gesundheitsbereich jetzt leider vor kurzem aufgegeben. Und wir haben eine neue Kooperation jetzt mit einer Akademie für Gesundheitswissenschaften in Bayreuth aufgenommen und haben sozusagen diesen akademischen Ansatz auch weiterhin voll drin. Und diejenigen, die zu uns in diesem Studienjahr sind, werden letztendlich auch ein akademisches Diplom oder bekommen ein akademisches Diplom, das heißt Diploma of Advanced Studies. Und das umfasst eigentlich 600 volle Stunden an Zeitstunden für als Workload, was wirklich sehr viel ist für ein Jahr, aber was wirklich total gut gegriffen wird und was sehr, sehr viel Freude macht und die Leute wirklich in einen anderen, in ein anderes Denken, ein anderes Meme sozusagen, einen anderen Bewusstseinszustand führt in der Medizin.
Was sind da so die Inhalte, die man da lernt?
Der Inhalt ist vielfältig. Das ist nicht mit einem Satz gesagt. Also im Mittelpunkt steht natürlich unsere Sorge für den erkrankten Menschen. Und das haben wir natürlich mit allen anderen Medizinen gemein letztendlich. Aber ich habe vorhin schon ausgeführt, dass ich das sehr viel breiter und viel weiter sehe als eben nur auf einer somatischen oder psychologischen Ebene. Was wirklich ein großes Manko ist in der modernen Schulmedizin, ist, dass wir keine Beziehungsfähigkeit brauchen und auch sehr selten haben. Wir haben zwar einzelne Ärztinnen und Ärztinnen, die beziehungsfähig sind, aber sie sind fast schon die Ausnahme oder sie haben sich selbst darum gekümmert, aber es war kein Thema in ihrem Studium. Was meine ich mit beziehungsfähig? Schauen wir mal in die Ausbildung zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater oder in die Ausbildung zum Psychoanalytiker. Da ist es selbstverständlich, dass man einen gewissen Umfang an Selbstreflexion erarbeitet. Entweder im Sinne einer Selbsttherapie oder einer Analyse etc. Dies gibt es in der Medizinerausbildung überhaupt nicht. Das Wort ärztliche Persönlichkeit ist bislang nicht vorgekommen in den ganzen Ausbildungskatalogen. Und wenn wir die Erfahrung machen und inzwischen auch wirklich vielen wissenschaftlichen Arbeiten folgen, nämlich zum Beispiel der Placebo-Forschung oder den Neurowissenschaften oder der Psychoneuroimmunologie, dann wissen wir, dass die Person auch wirkt. Also die heilende oder die heilsame Person, die Person im Heilberuf, der Arzt selber, ist selbst auch Bestandteil oder ist selbst auch Heilmittel. Und wenn wir das wissen, dann ist es absolut notwendig, dass wir uns auch um unsere Persönlichkeiten kümmern. Denn wir können genau umgekehrt auch wirken. Ein Arzt kann genauso wie ein schädliches Mittel, man spricht von Nocebo, wirken und kann sagen, mit dem, da wird nichts mehr oder da glaube ich nicht dran oder das, da gibt es keine Chance mehr, kann genauso sozusagen die Spirale nach unten drehen, wo Heilprozesse angestoßen werden, als auch als Placebo, als einen hoffnungsvollen oder nach vorne gerichteten Aspekt, der sich auf Heilung ausrichtet, die Spirale nach oben wenden. Aber dazu muss ich auch wissen, wer ich bin, dazu muss ich wissen, wie ich wirke, dazu muss ich wissen, wie ein anderer mich erlebt, dazu muss ich meine eigenen Projektionen und Schattenseiten kennenlernen und in mir immer mehr ein integrierter Mensch werden. Und insofern sind das schon natürlich Aspekte, die auch in der Ausbildung Care & Healing großen Raum einnehmen. Also die Frage der Selbsterkenntnis auf allen Ebenen, also auf der körperlichen genauso wie auf der psychologischen, genauso wie auf der spirituellen. Und die Frage ist immer gestellt, wer bin ich? Und auf allen Ebenen gibt es natürlich unterschiedliche Inhalte, die wir unterrichten, unterschiedliche Erfahrungsebenen, die Erfahrungen, die gemacht werden, unterschiedliche Übungen etc. Was mir immer wichtig ist, ist, dass wir kein rein intellektuelles Wissen vermitteln. Also es nutzt für die Persönlichkeit nicht so viel, dass ich eine Menge weiß. Also ich kann eine Menge über Mitgefühl wissen und kann Studien vielleicht nennen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein mitfühlender Mensch bin. Also uns ist wichtig, dass das, was wir hier oben wissen, auch nach unten sinken kann und wirklich zu uns selbst wird. Und dazu braucht es immer den Erfahrungsbereich. Also das Vermitteln von Wissen geht bei uns immer über primär die Erfahrung und dann aus der Erfahrung heraus das Kognitive sozusagen auch zu untermauern.
In der Psychotherapie ist es ja ganz zentral, dass man direkt am Anfang in den ersten Sitzungen erstmal von beiden Seiten schaut, ob die Zusammenarbeit passt und ob das die richtige Kombination zwischen Therapeut und Patient ist. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dass man dann eben sagt, okay, ich arbeite vielleicht eher mit einer anderen Person zusammen. Und bei der physischen Gesundheit, wie du gerade schon beschrieben hast, ist das eigentlich nie ein Thema. Man guckt immer, okay, das sind die Symptome, ich hole mir jetzt halt irgendwie ein Rad ein und dann kriege ich die Medikamente und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Aber dass da wirklich die Persönlichkeit eine ganz zentrale Rolle spielt, ist total logisch und finde ich aber auch ganz, ganz spannend, weil ich auch aus meiner eigenen Erfahrung da eigentlich nicht so richtig drauf geachtet habe, aber trotzdem erkenne oder spüre, wenn man denn die Beziehung nicht so richtig fühlt zu dem, der einem dann gegenüber sitzt.
Im somatischen Fall, zum Beispiel bei einem Schnupfen, ist das verzeihlich, wenn da kein Gegenüber ist, der eine Beziehung aufbaut. Da geht nicht so viel schief. Aber wenn das längerfristige Geschichten sind oder chronische Erkrankungen oder auch ernst oder tiefere oder schwerwiegendere Erkrankungen, dann ist es schon, dass ein etwas sehr stark, ein starkes heilsames Element dann fehlt. Und neben dem, dass auch ein banaler Schnupfen, wenn da mir jemand gegenüber sitzt, der da sich vielleicht auch mich nicht nur sachlich behandelt, sondern mich auch als Mensch, der Schnupfen hat, sieht, tut mir der Situation auch gut. Ja. Wir haben, und für den Prozess der Selbsterkenntnis, eine des wirklich roten Fadens ist, also wir haben mehrere rote Fäden, das eine ist Wissensvermittlung, das andere ist die Erfahrungsebene und das dritte ist die Ebene der Meditation. Und die Meditation ist eine zentrale Praxis für uns. Also es geht auch darum, dass jeder Teilnehmer im Kern Healing wirklich eine Praxis, eine Meditationspraxis macht, eine möglichst tägliche Meditationspraxis. Und ich gebe da die Dhyana-Meditation, das ist eine stille Herzmeditation, weiter. Es kann aber auch wie Passana oder wenn jemand eine andere stille Meditation hat, ist das okay für uns. Also da geht es nicht um ein bestimmtes Dogma. Die Dhyana-Meditation als Herzmeditation ist natürlich für mich immer ein Geschenk gewesen. Deswegen gebe ich die so gerne weiter, weil sie auf durch den nicht den Fokus auf das Bewusstsein mental orientiert, sondern der Fokus auf die Herzqualität. Weil die Begegnung mit den Menschen, die krank sind, auch immer eine Begegnung eben auch von Herz zu Herz sein könnte. Und ich lade dazu ein, dass diese Begegnung von Herz zu Herz auch stattfindet. Und was bedeutet von Herz zu Herz? Das heißt, dass wir uns einlassen, dass wir nicht nur jemanden von außen betrachten, dass wir nicht nur jemanden sozusagen objektiv sehen, sondern dass wir uns auch als in einer Beziehung zum anderen wiederfinden. Und die Beziehung geht nicht über das Wissen, sondern die Beziehung geht über unser Gefühl und über unser Herz. Und damit braucht es eine Öffnung auch für den Patienten oder die Patientin. Das heißt, mein Herz wird sich öffnen können. Und die Dhyana-Meditation ist tatsächlich eine Meditation, die das Herz öffnet und die den Raum der Liebe öffnet. Dann das Herz ist, sagen wir so, die natürliche Sprache des Herzens ist Liebe. Also Liebe, in der Medizin spricht man dann eher von Empathie, aber Empathie und Liebe sind Meilen voneinander entfernt. Und diese Qualität, mich dem anderen in einer Liebe zuzuwenden, ist in sich bereits eine unglaubliche heilsame Potenz. Man spürt es. Das Gegenüber spürt es, ob ich es wirklich gut mit ihm meine und ob ich ihn oder sie tatsächlich meine oder ob ich nur die Krankheit meine. Das macht einen unglaublichen Unterschied. Und die stille Herzmeditation öffnet also auf der einen Seite diese Ebene, weil wir meditieren, auch die Gedanken werden sozusagen in die Liebe getaucht. Das ist anders als zum Beispiel im Zen, wo die Gedanken sozusagen wie die Wolken ziehen können. Das ist unser Fokus an einer anderen Stelle und der ist für die Arbeit mit den Menschen für mich unglaublich wertvoll. Und deswegen ist das tatsächlich auch die Meditation, nicht nur, weil ich sie gelernt habe und geschenkt bekommen habe, sondern auch die Meditation, die ich wirklich vom Herzen aus gerne weitergebe.
Es ist nicht so eine wirklich eine lebenslange Praxis, die man, weil man kann das nicht so schnell lernen, oder? Ich meine es auch, jetzt wenn zum Beispiel man eben Leute von solchen Berufen das beibringt, man bringt es wahrscheinlich bei, dass sie es eben lebenslang machen.
Ja, klar. Also was wir geben, ist einmal erstmal die Initialzündung. Für die jungen Menschen ist ja Meditation und spiritueller Weg eigentlich in der Regel etwas sehr erstmal noch Ungewohntes oder Neues. Sie haben zwar oft ein Interesse daran oder ein spirituelles Interesse, aber es ist auch diffus und ist auch schwierig für jemanden, der noch nicht meditiert hat oder mit einer spirituellen Tradition oder zu tun hatte, überhaupt abzuschätzen, worum geht es denn da eigentlich? Und letztendlich geht es ja immer nur um die tiefste innerste Essenz in uns selbst und die können wir Gott oder göttlich nennen, wenn wir uns nicht auf unsere körperliche Identität begrenzen. Also das tiefste Innerste ist zugleich das weiteste im Ganzen. Und aber das kann man darüber sprechen, man kann das verstehen, aber man kann nicht die Erfahrung vorwegnehmen und deswegen erzähle ich nach Möglichkeit eigentlich ganz wenig darüber, was es eigentlich alles sein kann, sondern mir ist wichtig, dass die Erfahrung gemacht werden kann. Und ich sehe es ja, dass ein großer Teil unserer Studierenden innerhalb von kürzester Zeit einen Zugang zur Meditation bekommen. Und dass sie anfangen, die Meditation tatsächlich von sich aus praktizieren zu wollen. Und das ist während dieses Studienjahres eigentlich, dass sie alle diese Praxis haben und Praxis machen, also nicht nur während unserer Treffen, sondern zu Hause jeden Tag. Und dass sie ein gewisser Teil, ich kann nicht genau sagen, wie groß der jetzt ist, aber auch die Meditation tatsächlich dann auch nach diesem Studienjahr in ihr Leben integriert haben. Das ist der Fall. Und es ist ja auch nicht jetzt irgendwie ein Ziel von mir oder von uns, dass jemand jetzt meinetwegen in Zukunft die Spiritualität sein Nonplusultra und das einzige Ziel seines Lebens sein. Sie sind ja in einer anderen Lebensphase als ich zum Beispiel. Und jede Lebensphase hat ja auch ihre eigenen Notwendigkeiten und das, was man braucht. Und die sind ja eher dabei, jetzt ins Leben, in die Dualität des Lebens hinauszugehen. Wenn sie den Geschmack der Nicht-Dualität und des einen oder der tiefsten Verbundenheit in dem auch kennengelernt haben, wunderbar. Sie werden eines Tages auch dorthin wieder zurückkehren können.
Was bedeutet Spiritualität für dich? Also würdest du sagen, dass auch Atheisten einen Zugang zu Spiritualität haben können?
Spiritualität hat für mich gar nicht primär was mit Religion zu tun.
Ja.
Spiritualität ist für mich die Suche dahin an einen Ort, in Anführungsstrichen, in dem keine Suche mehr ist. In dem alles für mich da ist und ich einfach Ruhe in dem, was gerade sein, was ist und in mir sein darf. Dass Religionen haben natürlich ihre spirituellen Wege. Ich schätze auch Religionen, ich schätze auch die spirituellen Wege der Religionen und sie sind Fahrzeuge, einfach die, wenn sie gut gehen, tatsächlich aus der Ebene der Gegensätzlichkeiten, der Polaritäten in das Vereinende hineinführen. Und wenn ich sage, das Vereinende, wir können auch uns das Eine und das Verbundensein, die Verbundenheit und so weiter, können wir uns alles vorstellen und denken, darum geht es nicht. Es geht darum, das wirklich in sich zu realisieren als eine Erfahrung. Und ganz viele Menschen machen diese Erfahrung, was aber nicht bedeutet, dass das mein Schwerpunkt in meinem Leben sein muss. Aber er kann der Schwerpunkt in meinem Leben sein. Nämlich dann, wenn diese tiefe Erfahrung, die ich vielleicht einmal, zweimal oder vielfach gemacht habe, tatsächlich zu mir heranwächst. Und das ist sozusagen die Perspektive meines Lebens geworden. Dann sind wir an einem bestimmten Punkt. Und dann darf alles sein, dann haben wir ein Leben innerhalb unserer dualen Welt, ein Leben in dieser Schönheit unseres Planeten, aber auch mit all seinen schrecklichen und hässlichen Aspekten, die wir genauso haben. Und das ist gehalten, wie alles ist wie eine Facette von da, wo ich nicht mehr weitersprechen mag.
Die haben jetzt gesprochen, eben, also du hast jetzt eben gesprochen, wie man eben ja, sich weiterbilden kann, aber wie könnten sich auch Patienten weiterbilden, damit die auch vielleicht ein besseres Verständnis haben können? Wie können sie sich vorbereiten, bevor die mit so deren Leid und deren Schmerz zum Arzt gehen?
Ja, ich denke, es gibt ja für diejenigen, die da weiterschauen wollen oder weitergehen wollen, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten und Angebote, also von Literatur bis hin zu Seminaren und oder auch Patientenvereinigungen, Selbsthilfegruppen etc. Also da gibt es ja eine breites Spektrum. Und wenn es gut geht, auch ihre Ärzte zu denen hingehen, wenn sie dafür offen sind. Also auch da kann das einen Zugang geben. Letztendlich ist, finde ich auch, dass wir auch respektieren müssen, dass nicht jeder Patient, nicht jede Patientin eine Notwendigkeit darin sieht, in dieser Breite zum Arzt gehen zu wollen. Also es gibt viele Patientinnen und Patienten, die sagen, also ich habe, der soll einfach nur seine Arbeit machen und damit ist gut. Ja, es gibt viele Patienten und Patientinnen, die es nicht nur gewohnt sind, sondern auch vielleicht auch lieber so wollen, dass sie sozusagen an der Tür, Eingangstür zur Praxis ihre Verantwortung abgeben und sagen, jetzt mach du. Der Weg, über den wir jetzt gesprochen haben, ist auch ein Weg, der sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun hat und auch mit der Bereitschaft zu tun hat, sich selber auch einzubringen. Also ich als Arzt kann ja nicht etwas in den Patienten hineintun, was nicht seins ist. Ich kann ja auch nicht etwas auf ihn überstülpen. Und das ist sehr mit großem Respekt zu behandeln. Das ist übrigens auch ein Thema, was wir sehr auch in Care and Healing natürlich sprechen. Es kann nicht darum gehen, dass wir einen Patienten oder eine Patientin zu irgendetwas bewegen oder irgendetwas ziehen, sondern es kann nur dazu gehen, darum gehen, dass wir das aufnehmen und wahrnehmen, was, wo jemand gerade offen ist und wo jemand hingehen möchte. Und diese Seite dann auch zu unterstützen.
Hattest du schon mal Fälle, bei denen du tatsächlich gesehen hast, dass der Hauptpunkt bei dem Leiden dieser Person ist wirklich die spirituelle Seite. Und gemeinsam dann mit ihr irgendwie eine Herangehensweise erarbeitet, damit sie auf der Ebene arbeiten kann?
Unbedingt. Ja, ist immer wieder vorgekommen. Also das Beispiel mit Herzrhythmusstörung hatte ich vorhin genannt. Das war ein Kollege von mir, der in einer spirituellen Krise war. Und zwar genauer gesagt, dass er mit dem, wie katholische Kirche sich präsentiert, nicht mehr umgehen konnte, aber er einen tiefen inneren spirituellen Drang hatte und wirklich für ihn Spiritualität wichtig war, weil sie nicht mehr fand in seiner Religionsgemeinschaft. Ich habe mit einer Ordensschwester einmal gearbeitet, die in großem Konflikt mit ihrem eigenen Orden gestanden war und wo es auch um den Ausdruck von Spiritualität ging, die somatisch erkrankte. Das kommt immer wieder vor. Also, und da finde ich, braucht es natürlich auch die Kompetenz des Gegenübers. Also nicht jeder Arzt, man kann nicht jeden Arzt dazu verpflichten, dass er jetzt eine spirituelle Entwicklung macht oder dass er ein spiritueller Mensch wäre. Aber was man vielleicht bewirken kann, ist, dass diese Themen tatsächlich auch in den Ausbildungen vorhanden sind, dass auch jemand, der nicht selber einen spirituellen Weg geht oder einen offenen Hintergrund dafür hat, dass er zumindest von diesen Fragestellungen weiß und dann gegebenenfalls jemanden auch weiterschicken kann. Und sagt jetzt, ich glaube, da ist jemand, der kann dir an der Stelle weiterhelfen, da kann ich jetzt nicht mehr hingehen. Und das gilt für alle Bereiche, das gilt ja auch für die Komplementärmedizin. Nicht jeder muss chinesische Medizin studiert haben, nicht jeder muss etwas über Ernährungswissenschaften kennen, aber wir müssen wissen, in welcher Situation was wirklich hilfreich sein kann und dann die entsprechenden Menschen dort auch hinschicken, ja.
Ihr habt ja jetzt seit, wenn ich es richtig erinnere, seit 2016 diese Weiterbildung schon durchgeführt.
Ja.
Habt ihr schon Rückmeldungen bekommen von denen, die praktisch schon durch sind und wie sie das dann in der Praxis angewendet haben und so? Gibt es da irgendwelche Anekdoten oder Erfolgsgeschichten?
Wir bekommen laufend Rückmeldungen, also sowohl in den jeweils aktuellen Durchgang, weil wir auch ständig im Feedback sind. Sie haben ja auch, Sie machen ja auch Erfahrungen, zum Beispiel im Studium, in den Kliniken. Und da kommt so unmittelbar natürlich auch was Sie da erfahren und leben mit vor. Und diejenigen, die schon das Studienjahr gemacht haben, kriegen wir auch immer wieder. Ich sehe auch manche von denen dann auch immer wieder. Oder es gibt mal Alumni-Treffen, also wo die sich nochmal oder auch mit uns zusammentreffen. Wir haben wirklich einen guten, tiefen Draht miteinander. Und also was sehr oft vorkommt, ist, dass es ihnen unglaublich hilft, anders auf Patienten einzugehen, zum Beispiel. Dass sie sehr viel, also die Rückmeldung, dass sie sehr viel mehr wahrnehmen, dass sie offenen Raum lassen, um die Patienten wirklich nicht nur in dem, was sie sagen, sondern als ganze Person wahrzunehmen, dass sie darauf reagieren können. Was oft ein Thema ist, wo sie es sehr schätzen, dass sie mitfühlend zum Beispiel in auch schwierigen Situationen für ihre Patienten da sein können, weil sie gelernt haben, sich nicht mehr vor dem Schmerz abzuwenden. Das Problem ist ja oft, wenn wir zu sehr ins Mitleid gehen und sagen, oh Gott, was für eine schlimme Geschichte, das ist mir zu viel. Und sie lernen ja auch in der Uni eher, halt lieber Abstand, lass das nicht zu nah an dich herankommen. Aber was geschieht, wenn wir eine Person haben, einen Menschen, der da leidet, und wir wollen Abstand halten? Ich meine, ein Mensch, der leidet, der braucht eigentlich jemanden, der da ist und nicht einen, der sich abwendet. Und wenn sie lernen, und das tun sie eigentlich alle, dass man mitfühlend und in Liebe da sein kann, ohne das Päckchen des anderen gleich tragen zu müssen. Wenn sie gelernt haben und sich angeschaut haben, dass sie selber ja auch Schmerzen haben, dass sie etwas in sich tragen, was vielleicht noch nicht durch ist, wo immer noch etwas angerührt wird in ihrem eigenen Leben, also auch ihre eigenen Schmerzen sich bewusst sind, dann wächst die Kapazität, immer mehr für den anderen mitfühlend, liebend da zu sein, ohne sich selbst zu verlieren. Und das ist ein großer Wert. Und das ist etwas, wo alle Beteiligten von profitieren.
Sehr, sehr wichtige und bedeutungsvolle Arbeit, die ihr macht. Gibt es von deiner Seite bestimmte Themen, bestimmte Dinge, die du noch gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, vielleicht einfach, Kieran Healing ist, wir haben das strukturiert als gemeinnützig. Weil wir kriegen ja von nirgendwo her irgendwelche staatlichen Gelder. Also wir müssen schauen, wie kriegen wir dann einfach auch genügend beieinander. Und die Gemeinnützigkeit ist wunderbar. Wir ganz viel von denen, die zum Beispiel die heilende Medizin absolviert haben, unterstützt. Wir bekommen eigentlich genügend, dass wir dieses Studienjahr durchführen können. Sie sind natürlich dankbar auch für jede Spende, die da noch zusätzlich kommt. Dann es ist ja immer so an der Grenze, aber wir kommen gut hin. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in einem Team arbeiten. Das möchte ich, also ich habe das ja auf den Weg gebracht, aber zusammen letztendlich auch noch mit einer, mit Marika Hardung. Das ist eine, die meine Stellvertreterin zusammen. Und zwei jungen Mitarbeitern, die jetzt da sind, die auch selber Kieran Healing schon absolviert haben. Also die sind so dabei, die wollten das einfach selber weitergeben. Und dann vielleicht noch etwas, der Ansatz, von dem ich vorhin gesprochen hatte, war ja, wie gelingt es, dass wir Inhalte von Beziehung, Inhalte von Mitgefühl, Inhalte von Meditation, von Bewusstseinsarbeit in die Universitäten bekommen. Und deswegen haben wir ja diesen akademischen Weg gewählt. Und jetzt ist es doch tatsächlich noch einen weiteren Schritt gegangen. Die Medizinerausbildung wird ja immer wieder mal reformiert und es gibt jetzt, und er ist jetzt auch abgeschlossen bereits, einen neuen sogenannten nationalen kompetenzbasierten Lehrzielkatalog, NKLM kurz genannt, in dem alle Inhalte, die an den deutschen medizinischen Fakultäten unterrichtet werden, verpflichtend und verbindlich drinstehen. Also von der Anatomie über die Kardiologie bis hin zu Pharmakologie bis hin was auch immer. Und ich bin gefragt worden durch jemanden, der meine Arbeit kennt und der maßgeblich für den NKLM mit zuständig war. Das waren über 62 Arbeitsgruppen, 700 verschiedene Mitarbeiter, die da 2-3 Jahre lang gearbeitet haben, bin ich eingeladen worden, zur ärztlichen Persönlichkeit etwas einzubringen. Und wir haben tatsächlich das erste Mal jetzt in einem Medizinerkatalog das Thema der ärztlichen Persönlichkeit, eine Bildung der ärztlichen Persönlichkeit drin. Da stehen jetzt Dinge drin wie Meditation, da stehen Dinge drin wie Spiral Dynamics, Bewusstseinsforschung, da stehen drin Achtsamkeit, da stehen drin die Unterscheidung zwischen Mitleiden, Mitgefühl und Lieben. Also solche Dinge sind jetzt tatsächlich verpflichtend. An den Universitäten ab kommenden Jahr sind sie verpflichtend zu unterrichten. Und im Gegenstandskatalog, das ist das Gegenstück zum NKLM, das ist der Prüfungskatalog, sind auch die entsprechenden Themen zu prüfen in unterschiedlichen Kategorien. Und da kann ich sagen, da ist ein Schritt, der wirklich sehr schön einfach zu schauen ist und der mich tief freut und wo ich auch sagen kann, ja, wir werden wirklich mit unserer Arbeit tief belohnt Und ja, es ist eine Arbeit, die kann man nur sagen, ist nicht für uns, sondern es ist wirklich ein Geben für die Menschen. Und das ist das, was mir und uns wichtig ist.
Spannend, richtig, richtig spannend. Also richtiger Meilenstein. Wow, also das ist schön zu hören, dass das wirklich auch dort ankommt und dass das wirklich jetzt auch Dinge in die Zukunft verändert. Wir werden das alles verlinken. Das heißt, wenn jetzt Menschen das hören und das gerne unterstützen möchten, beispielsweise durch Spenden, beispielsweise auf vielleicht irgendeine andere Art, dass sie das dann finden. Und generell, wenn jemand Interesse hat, da vielleicht auch mitzumachen, also so entweder mitwirken oder eben mitmachen, im Sinne von die Ausbildung auch machen. Auch das werden wir verlinken. Möchtest du noch was sagen?
Ich wollte mich nur bedanken.
Sehr, sehr. Ich auch.
Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Und für ein Gespräch.
Ich auch eins, wo du sagtest mit dem Verlinken. Viele von diesen Inhalten, über die wir gesprochen haben, aber noch viel mehr, sind natürlich auch nachzulesen. Es gibt noch das Buch Was heilt von mir, das Buch Das heilende Feld. Wir haben gar nicht über das Phänomen des Feldes. Also das Feld heißt ja nicht nur, da bin ich und da bist du und wir sind zwei getrennte Personen, sondern es gibt ja auf einer tieferen Ebene auch noch eine Verbundenheit, die wir als Feld bezeichnen. Und das ist auch heilsam. Also das heilende Feld ist noch ein Buch und das letzte Buch ist Heilung als schöpferischer Prozess. Vielleicht könnt ihr das einfach noch mit hineingeben. Wer noch Interesse hat, das zu vertiefen.
Das wird man alles in den Links finden. Und wer da gerne was nachlesen möchte, kann sich gerne auch die Bücher nachholen.
Okay.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank, Klaus.
Ja, euch auch vielen Dank und macht weiter so mit dieser schönen Arbeit.